Ihr Lieben, oh, lang ist her, zumindest fühlt es sich so an, dass ich hier war. Ich will gar nicht viele Worte verlieren. So, die Lobpreisband ist schon unten, ne? Ja, okay. Ich weiß nicht, ob euch der Film Die Stunde des Siegers bekannt ist. Meldet euch mal. Kommt das irgendjemand bekannt vor von euch? Ist zu alt. Der Film ist zu alt, definitiv. Aber um den geht es jetzt kurz. Also die Stunde des Siegers. In diesem Film geht es um eine reale Person. Und diese Person ist niemand anderes als Harold Abrahams. Ein Rekordsprinter, ein richtiger Macher, der da in seiner Bahn läuft und einen Sieg nach dem anderen erringt. Und eines Tages kommt es dazu, dass dieser Harold eine Niederlage einfährt, die erste Niederlage seines Lebens. Und Harold, er ist so genervt und entsetzt davon, dass er sich auf die Tribüne verzieht nach diesem Lauf und schmollt, böse ist, Unverständnis zeigt. Wie kann das sein? Nie habe ich verloren. Und jetzt, was ist passiert? Und seine Freundin kommt zu ihm und sagt, Harold, komm runter. Sie versucht ihn zu trösten, sie versucht ihn irgendwie zu beruhigen. Und er brüllt, wenn ich nicht gewinnen kann, werde ich nicht laufen. Wenn ich nicht gewinnen kann, werde ich nicht laufen. Und seine Freundin in Liebe und Weisheit sagt ihm Folgendes. Wenn du nicht läufst, kannst du nicht gewinnen. Wenn du nicht läufst, kannst du nicht gewinnen. Ihr Lieben, beschreibt diese Person nicht eigentlich unser Leben als Christen? Ich würde sagen, ja. Wisst ihr, man geht mit Jesus an den Start, man setzt auf Jesus sein Vertrauen, man beginnt die Bibel zu lesen, man beginnt zu beten, man schließt sich einer Gemeinde an und es ist einfach so, dass all diese Leute einen umgeben und lieben und man in so einem behüteten Umfeld dann so aufblüht als junger Christ, als neuer Christ. Lobpreis und andere Sachen kommen so ins Leben und es ist schön, irgendwie mit Jesus unterwegs zu sein. Es ist so euphorisch, so begeisternd, gerade zu Beginn. Aber irgendwann, über kurz oder lang, schleichen sich Zweifel und Sorgen an. Irgendwann, über kurz oder lang, kommen da ja so Kämpfe in dir vor. Da treten auf einmal Niederlagen, scheinbare Niederlagen in deinem Leben hervor. So eine Zerrissenheit, die wir alle durchleben irgendwann in unserem Punkt als Christen. Da treten Menschen an uns heran und die sagen, wie du lebst, das passt mir gar nicht als Christ. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Das sind vielleicht deine Arbeitskollegen, deine Studienkollegen, deine Azubi-Kollegen, deine Mitschüler. Und die sehen auf dich und die stellen dir kritische Rückfragen. Ey, warum bist du so? Warum glaubst du diesen Unsinn? Merkst du es nicht? Du bist der Einzige, der an einen Gott glaubt. Wer glaubt heutzutage noch an einen realen Schöpfergott? Die Wissenschaft hat ihn doch schon längst widerlegt. Dann kommen da andere kritische Rückfragen. Dein Gott, der ist homophob. Dein Gott, hey, der ist so engstirnig und so intolerant. Wie kannst du an diesen Gott glauben? Wie geht das? Merkst du es eigentlich noch? Niemand glaubt das. Und innerlich merkst du, diese ganzen Rückfragen, die werden immer kritischer, immer komplexer. Und da kommen sie mit der Wissenschaft um die Ecke und drängen dich so irgendwo hin und es fühlt sich an wie eine Niederlage, als Christ zu leben. Fragen schleichen sich ein, gibt es Gott wirklich? Nie so wirklich damit beschäftigt, muss ich mal machen. Und wenn ja, ist er intolerant, wie es gesagt wird? Und dann, bam, die Nachrichten überschlagen sich. Du hörst von Christenverfolgung. Christenverfolgung auf der ganzen Welt und du merkst, ey, die glauben dasselbe wie ich und leiden unheimliches Leid. Wäre ich dazu bereit? so zu leiden, so etwas in Kauf zu nehmen für ein Glauben an einen Gott, den ich nicht sehe und selten erlebe, selten spüre. Und plötzlich taucht dann in den Nachrichten der Name Olaf Latzel auf. Pastor Olaf Latzel ist homophob. Boom. Bremer Pastor vorm Gericht, hier in Deutschland. Und du merkst, diese Anfeindung, die ist nicht irgendwo, sondern die ist hier in unserem Land. Boah, wie wird das werden mit mir, wenn ich zu biblischen Werten, zur biblischen Ethik stehe? Bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen, diese öffentliche Schaustellung zu akzeptieren vielleicht? Es fühlt sich an wie eine Niederlage. Familienmitglieder, alte Freunde, andere fangen an, dich zu ignorieren und zu sagen, ey, mit deinem Jesus bleib mir fern. Aber du kannst wiederkommen, wenn du Jesus einfach sein lässt. Ruf mich an, wenn es soweit ist. Und dann ist da diese wunderbare Sünde. Ah, so begehrenswert, so verlockend, so atemberaubend, was sie dir verspricht. Und davon soll ich Abstand nehmen? Davon soll ich mich zurückhalten? Das scheint so anstrengend zu sein, so herausfordernd. Was ist schon dran an sexuellen Fantasien? Oder einfach an Sex außerhalb oder neben der Ehe? Ich habe auch Bedürfnisse, come on. Was ist da schon dran? Warum sollte ich nicht lügen können, Mann? Alle lügen und bahnen sich so den Weg durchs Leben und das ist ziemlich erfolgreich. Warum sollte ich das nicht können? Oh, Mist. Jetzt fällt mir ein, ich habe eine PowerPoint-Präsentation. Und wie ihr seht, habt ihr sie nicht. Sehr gut. Ah, ärgerlich. Okay. Und dann kommen Celebrity-Christen, Ex-Christen. Und ich weiß nicht, wem euch diese Namen etwas sagen. John Steingart, der Frontsänger von der Band Hawk Nelson, einer christlichen Lobpreisband, sagt im Jahr 2019, ich wuchs in einer Pastorenfamilie auf. Ich habe von Muttermilch die christliche Lehre quasi bekommen. Ich sang in einer christlichen Band, ich ging zu einer christlichen Kirche, ich war ein Christ. Überall in meinem Leben stand Christ vor, christlich. Und heute muss ich feststellen, ich glaube nicht mehr an Gott. Bam. Das fühlt sich wie eine Niederlage für uns an. Wie kann das sein? Da Menschen werfen den Glauben einfach so über Bord? Joshua Harris, der Autor von dem Buch Ungeküsst und doch kein Frosch, das wirklich durch die Decke schoss damals und darüber spricht, wie man in sexueller Reinheit lebt und sich enthält für die Ehe. Vor 2 Jahren sagt er, ich tue Buße über alles, was ich geglaubt und geschrieben habe. Tue Buße über alles, was ich geglaubt und nicht geschrieben habe. Und im nächsten Bild sieht man ihn auf einer Pride-Parade. Wie kann das sein? Und dann sagt er noch, dass er so glücklich ist jetzt. Das ist Marty Simpson, ein Sänger von Hillsong, Frontsänger, der letztes Jahr, oder was dieses Jahr, auch den Glauben über Bord geworfen hat. Und die Liste geht weiter. Was macht das mit dir? Was löst das in dir aus? Das fühlt sich doch an wie Niederlagen. Da sind Menschen, die werfen den Glauben über Bord und sagen, ey, ich bin glücklich jetzt. Glücklicher als je zuvor. Und man hat dann diese Perspektive, boah, das christliche Leben sieht so anstrengend aus, so herausfordernd, voller Verbote und so, boah, ist da was dran am christlichen Leben? Ja, das christliche Leben erscheint so anstrengend und mühsam, herausfordernd mit all den Kämpfen, mit den Zweifeln und den scheinbaren Niederlagen. Und so gleichen wir Harold Abrahams, diesem Sprinter, indem wir da auf der Tribüne Platz nehmen, Trübsal blasen und drauf und dran sind, das Handtuch zu schmeißen. Zu sagen, ey, ich weiß nicht, ob das alles noch Sinn macht. Es geht doch viel einfacher. Man möchte nicht als Verlierer dastehen, aber wie die Freundin damals Harold zurief, ruft Gott dir heute Abend mit klarer, ernster und gnädiger Stimme zu. Wenn du nicht läufst, kannst du nicht gewinnen. Wenn du aufhörst zu laufen, hast du bereits verloren. Wie diese Welt, die meint, ohne mich leben zu können. Und wisst ihr, ich stehe heute an Gottes Stadt hier und ich würde euch am liebsten an den Schultern packen und rütteln, weil dieser Text todernst ist. Auch wenn er so viel Liebe in sich hat und so viel Erbarmen, ist er voller Ernst. Und ich stehe hier und das Einzige, was ich heute versuche zu machen, ist, dich davon zu überzeugen, zu laufen. Lauf. Lauf los. Lauf weiter. Bleib nicht stehen. Verzieh dich nicht auf eine Tribüne. Blas nicht Trübsal. Lauf. Und ich lade euch ein, bevor wir jetzt zum Bibeltext kommen, mit mir zu beten. Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke für deine Wahrheit. Danke für deine Gegenwart. Danke dafür, dass ich auf dich vertrauen darf, dass du etwas tust, dass du Wunder tust in diesen Herzen, in unseren Herzen. Und das ist mein Gebet. Vater im Himmel, hilf, gib mir Worte zu reden, gib Ohren zu hören. Und lass doch niemanden heute Abend hier zurück, der sich verzieht auf eine Bank, der den Glauben an den Nagel hängt, der das Handtuch schmeißt. Nicht heute, nicht in 10 Jahren, nicht in 100 Jahren. Herr, ich bitte dich, dass du durch deinen guten Geist wirkst, motivierst, antreibst, herausforderst, belebst. Um Jesu Willen. Amen. Schlag doch mit mir auf. Hebräer 12, die Verse 1 bis 3. Hebräer 12, die Verse 1 bis 3. Deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der, die Schande nicht achtend, für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Das ist das Wort des lebendigen Gottes. Möge er seine Wahrheit in unser Herzen schreiben. Ich habe 4 Punkte mitgebracht an diesen Text. 4 Punkte. Und sie alle sind in einer ermutigenden Weise formuliert im Konjunktiv. Einladend für dich und mich. 1. Punkt. Lasst uns laufen. Lasst uns laufen. Der Hebräerbrief, er wird uns in diesem Text ein Bild vor Augen malen, in dem du drin bist, aus dem Bild du nicht herauskommst. Du bist Teil dieses Bildes und er möchte dir sagen, du steckst in diesem Lauf und du sollst laufen. Du sollst nicht aufgeben. Und er zeigt dir auch ganz unverhehlt, was es bedeutet, zu laufen, was das für ein Lauf ist, den du vor dir hast. 2. Lasst uns hinhören. Der Hebräerbriefschreiber, er sieht nicht allein diesen Lauf vor Augen, so in einer Steppe oder so, wo man ganz alleine einfach losrennt, irgendwohin. Nein, sondern er will motivieren. Er will Anlass geben zu laufen. Und das ist der 2. Punkt. Er will, dass du hinhörst auf jemanden, damit du nicht aufhörst zu laufen. 3. Lasst uns ablegen. Lasst uns ablegen. Für einen guten Lauf braucht man richtiges Equipment und falsches Equipment, komm weg. 4. Lasst uns hinsehen. Und das ist das Finale. Lasst uns hinsehen. Wir kommen zum 1. Lasst uns laufen. So wie Harold, der Sprinter, Und wie wir heute waren auch die Hebräer damals. Diese Christen, die uns in diesem Text begegnen, in dieser Gefahr, das Handtuch zu schmeißen. Das Leben mit Jesus einfach aufzugeben. Es gab da Menschen, die waren wie Joshua Harris und John Steingart. Die haben den Glauben an den Nagel gehängt. Die haben gesagt, du, ich gehe nicht mit Jesus. Das ist zu anstrengend. Mit diesem Jesus will ich nichts mehr zu schaffen haben. Diesen ganzen Druck, den halte ich nicht aus. Und unter diesen verbleibenden Leuten, die dort noch waren, die da Christen waren, die eine Gemeinde bildeten, da gab es einen Vertrauensverlust in die Tragfähigkeit ihrer Überzeugungen. Das, was ich glaube, hat das Hand und Fuß. Lohnt sich das, an Jesus zu glauben, an ihm festzuhalten? Und schlag mal Hebräer 10, 32 bis 34 auf. Dort begegnet uns nämlich also eine Schilderung, wie es diesen Christen ergangen ist, die für Jesus gelebt haben. 10, Vers 34 und folgende. Denn ihr habt sowohl, 32 bis 34, Entschuldigung. 32 bis 34. Erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Kampf der Leiden erduldet habt. Indem ihr einerseits sowohl durch Schmähungen als durch Drangsal zur Schau gestellt wurdet, andererseits aber Genossen derer wurdet, die so einhergingen. Denn ihr habt sowohl den Gefangenen Teilnahme bewiesen, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Das sind diese Hebräer und sie erlitten tatsächlich sozialen Druck. Sie erlitten, wie ihnen Hab und Gut geraubt worden ist. Sie litten für Jesus. Und der Hebräerbriefschreiber, ihm liegt etwas an diesen Christen. Dem Hebräerbriefschreiber, er durch den ganzen Brief zeigt er auf, Leute, Gott, er hat Anspruch und er gibt Zuspruch. Diese beiden Seiten betont er ganze Zeit. Und er, aus Liebe, ringt er so sehr um sie, dass er fast durch jedes Kapitel hindurch um sie kämpft und um ihr Heil ringt. Schlagt Hebräer 3, 12 bis 14 auf. Hebräer 3, 12 bis 14. Ich habe nur ein paar Stellen genommen, die das zum Ausdruck bringen. Wo er voller Liebe, voller Seelsorge diesen Menschen begegnet. 3, 12 bis 14. Gebt Acht, Brüder, dass nicht in etwa in jemand von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, in dem Abfallen von dem lebendigen Gott, sondern ermutigt, sorgt füreinander, euch selbst, an jedem Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Denn wir sind Genossen des Christus geworden, wenn wir nämlich den Anfang der Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Hebräer 4, 11. Hebräer 4, 11. Lasst uns nun allen Fleiß anwenden, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Hebräer 10, 35 bis 36. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn ihr habt Ausharren nötig, ihr habt Ausdauer nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Er ringt um sie. Und ich habe jetzt nur die Stellen gezeigt, wo er Sorge hat, dass sie von Jesus weggehen, dass sie Jesus absagen, dass da Unglauben in ihrem Herzen aufkeimt. Und gleichzeitig ist das ganze Buch Hebräer voll von Jesus ist ein vollkommener Hohepriester. Jesus ist ein vollkommener Retter. Jesus sorgt sich um dich. Der Hebräerbriefschreiber, er ist nicht so kalt, so lieblos und sagt, ey, wenn du nicht aufpasst, dann bist du weg vom Fenster. Nein, er sorgt sich, er ringt. Und wisst ihr, Mein Wunsch und Gebet ist, dass ihr das merkt heute, dass ich mich sorge um euch, dass mir etwas an euch liegt. Und um das zum Ausdruck zu bringen, dass das christliche Leben aus Anspruch und Zuspruch besteht, aus einer Herausforderung und einer Verheißung, malt er uns ein Bild vor Augen. Und hier steigen wir ein in den ersten Vers. Welches Bild verwendet er hier, der Hebräerbriefschreiber? Der Hauptsatz in unserem Text heißt, lasst uns laufen. Darum geht's. Deshalb lasst uns laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Der Rest in Vers 1 und 2 beschreibt, wie wir laufen sollen. Aber das allererste, was hier wichtig festzuhalten ist, ist dieses Bild des Laufens, des Wettlaufs. Er präsentiert uns hier einen Wettkampf. Das steckt zuallererst hinter dem Wort, das da verwendet wird, wo bei uns in den deutschen Übersetzungen Wettlauf schon direkt steht. Es geht um einen Wettkampf, um ein sportliches Hochleistungsevent, an dem jeder Christ, du und ich, ob wir wollen oder nicht, ob wir es glauben oder nicht, teilnehmen. Und hinter diesem Wort steckt das griechische Wort Agon hinter. Und für die, die ein bisschen Englisch-Expertise haben, den fällt dann ein Agon, Agony. Ah, okay, richtig. Was heißt Agony für die, die kein Englisch können? Es geht um Todeskampf, es geht um Leid, um Schmerz, um innerliches Aufgeriebensein. Und tatsächlich entspringt Agony von diesem Wort. Dieses Wort schildert einen wirklichen Kampf, der von Anspannung, von Schwere, von Schmerz und Leid geprägt ist, von Herausforderungen. All das macht diesen Wettkampf aus. Und näher bestimmt wird dann dieser Wettkampf durch dieses Lasst uns laufen. Laufen, auch dieses Wort Trichomen, das bedeutet wirklich nicht joggen, nicht, ich darf nicht weggehen, nicht gehen oder so, sondern rennen. Dass die Lungen brennen, dass die Beine schmerzen. Es spricht von einer wirklichen Herausforderung, die uns hier bevorsteht. Und was der Hebräerbriefschreiber hier macht, ist, er greift auf das typische Bild der damaligen Zeit auf. Damals gab es Olympische Spiele und da gab es diesen Fußlauf. Und der war der allererste Sport bei diesem ganzen Event, der praktiziert worden ist. Und man musste über eine lange Strecke, über eine lange Distanz durchhalten. Wie ein Marathon war das. Um einen Marathon handelt es sich hier. Und der Schreiber will durch dieses Bild dir und mir zuallererst vor Augen malen. Lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Christ, das christliche Leben ist herausfordernd. Das christliche Leben ist kein Ponyhof, ist kein Zuckerschlecken. Das christliche Leben ist wirklicher Kampf. Und es bedarf alles dafür, um diesen zu bestehen. Er ruft, lasst uns mit Ausdauer laufen, denn der Lauf ist lang, die Strecke ist weit. Das christliche Leben, das Leben der Nachfolge Jesu ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Kein Lauf auf Geschwindigkeit, sondern auf Ausdauer. Es geht nicht darum, erfolgreich loszupreschen, sondern erfolgreich durchzuhalten und seinen Blick auf das Ziel, Jesus, diszipliniert zu halten. Darum geht es. Und aus diesem Grund sagt Paulus in 1. Korinther 9, 24, 27, könnt ihr auch gerne aufschlagen, 1. Korinther 9, 24 bis 27, Folgendes. Wisst ihr nicht, dass die, die in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft nun so. Wie sollen wir laufen? Lauft nun so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie eine vergängliche Krone empfangen, wir aber eine unvergängliche. Ich laufe daher so, nicht wie aufs Ungewisse, Ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und führe ihn in Knechtschaft, damit ich nicht etwa, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Paulus gebraucht hier wieder dieses Bild des Laufes und sagt, ich beherrsche mich, ich bezwinge mich. Ich ringe mit meiner Disziplin. Ich ringe mit meinen Begierden und Lüsten. Ich bin nicht untätig. Heiligung ist kein Selbstläufer. Nachfolge ist kein Selbstläufer. Jesus nachzufolgen bedarf Disziplin, bedarf Selbstbeherrschung und Fokus. Es bedeutet, wirklich zu kämpfen, durchzuhalten und geduldig dran zu bleiben. Und zwar täglich. Das geben auch die Verbformen, die in unserem Text hier sind, so deutlich hervor. Und wir vergessen doch zu schnell, oder? Wir vergessen zu schnell, woran Paulus die Korinther erinnert, worin der Hebräerbriefschreiber die Hebräer erinnert. Wir vergessen das. Nämlich, dass Jesus zu folgen nicht ohne Aufwand und ohne Opfer möglich ist. Haben wir vielleicht vergessen, was Jesus in Lukas 9,23 gesagt hat? Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ich möchte dich jetzt fragen, wenn du dein Leben anschaust, was siehst du? Wenn du dein Leben mit Jesus, dein Leben der Nachfolge, dein christliches Leben anschaust, was stellst du fest? Ist da Kampf? Ist da Herausforderung? Ist da Anstrengung? Wisst ihr, wir sehen gerne die Seite des Glaubens, die auch so wahr ist, nämlich, dass Jesus wunderbar ist, dass das Leben mit ihm Freude bringt, dass das Leben mit ihm Frieden bringt, dass ihm nachzufolgen Vergebung bringt oder bedeutet, dass man das immer empfangen hat. Und vieles mehr. Das christliche Leben ist reich und wunderbar. Da ist so viel Schönheit und Herrlichkeit im Leben mit Jesus. Aber wir vergessen die andere Seite. Nämlich, dass das Leben mit Jesus auch anstrengend ist und Opfer fordert und Tribut fordert. Schweiß, Tränen und so weiter. J.C. Ryle, ein englischer Theologe, sagte einmal Folgendes. Es gibt heute ein gewöhnliches Christentum, ein weltliches Christentum, das viele haben und meinen, sie hätten genug. Ein billiges Christentum, das niemanden beleidigt und keine Opfer verlangt, das nichts kostet und nichts wert ist. Nachfolge ist wirklich herausfordernd. Und du als Christ stehst in dieser Rennbahn. Du und ich. Und uns gilt dieser Zuruf. Sieh diesen Lauf, in dem du läufst, in dem du dich befindest, als eine Herausforderung, als anstrengend. Sei Realist, was das christliche Leben auch betrifft. Rechne mit dieser Anstrengung. Lauf den Marathon des Glaubens, koste er, was es wolle. Und jetzt fragst du dich, boah, Werner, das war eine Packung. Wo ist das Evangelium hier? Ich brauche Hilfe. Ich kriege keine Luft. So erdrückend. So erschlagend. Punkt 2. Hör hin. Lasst uns hinhören. Der Hebräerbriefschreiber, er will dich ermutigen, diesen Lauf als einen Lauf wirklich wahrzunehmen, aber auch als einen Lauf, wo andere sind und dir etwas mitteilen wollen. Während der Corona-Pandemie trug es sich zu, dass die Fußballstadien geschlossen worden sind und die Fans draußen bleiben mussten. Und da mussten auf einmal die armen Fußballspieler in einem leeren Stadion auflaufen. So wie ihr das immer tut, ne? Wenn ihr Fußball spielt. Da sind nicht tausende Fans, die euch zujubeln, gehe ich jetzt von nun aus. Ne? Aber die sind das nicht gewohnt. Und das macht was mit denen. Wisst ihr, wenn da so eine Kulisse ist, die deinen Namen grölt, die Fangesänge anstimmt, die Trommeln beben lässt. Und dann noch vor allen Dingen, wenn es ein Heimspiel ist, meine Zeit, ne, dann ist die Heimmannschaft richtig motiviert. Und das alles fällt weg. Vor leeren Bänken, ohne jubelnde und anfeuernde Kulisse, mit Fans aus Pappe, haben sie eine ganze Zeit lang ihre Spiele gemacht. Und das ist anstrengend. Aber der Hebräerbriefschreiber sagt, hey, liebe Brüder, liebe Schwestern, Christen, ihr lauft nicht in einem leeren Stadion. Da ist ein Stadion, in dem ihr lauft. Diese Rennbahn, die ist nicht irgendwo in der Wüste, in der Steppe. Nein, die ist in einem Stadion, das ist größer als jedes Stadion, das du dir vorstellen kannst. Worin wird das deutlich? Vers 1. Deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben. Er spricht von Zeugen, die um uns sind. Das sind Menschen, die uns umgeben. Und er spricht von einer großen Menge. Es ist nicht eine kleine Truppe, die dir zujubelt, sondern es ist eine große Truppe, die deinen Namen ruft. Nein, da kommen wir gleich zu, wie sie dir zujubeln. Aber das ist eine riesige Kulisse, Hunderte, Tausende von Menschen, die uns umgeben, dich und mich in unserem Lauf. Und durch das deshalb nun macht er einen Bezug auf den unmittelbaren Kontext, Kapitel 11. Und am liebsten würde ich euch jetzt fragen, weil Lukas mir verraten hat, dass ihr letztes Jahr in der Freizeit Hebräer 11 hattet, was für Personen in Hebräer 11 so vorkamen und was sie so gekennzeichnet hat. Und ich gebe euch jetzt diesen Vertrauensvorschuss und gehe davon aus, ihr wisst alle, was in Hebräer 11 steht und was in den Bibelarbeiten war und so, und roll das einfach nochmal so zur Erinnerung wieder rein. Und zwar, wer ist diese Wolke von Zeugen, diese Stadionkulisse? Kapitel 11, die Hall of Fame des Glaubens oder die Hall of Faith, wie sie manche nennen. Und dort begegnen uns die Christen des Alten Testaments oder die Gläubigen des Alten Testaments, präziser ausgedrückt. Die, die ihren Lauf schon gelaufen sind, die auf Gott ihr Vertrauen gesetzt haben. Sie stehen da und rufen etwas. Und nochmal zu betonen, was ich eben anfänglich gesagt habe, sie gleichen nicht den Fans, denen wir häufig im Stadion begegnen. So diesem Mann mit einem großen Bierbauch, der da steht mit einem Bier und einer Zigarette und da rumgrölt und sagt, Mann, hättest du doch mal früher abgepasst. Oder den hätte ich gemacht. Da hättest du nicht. Da hättest du den Ball nicht mal getroffen. Also solche Fans sind das nicht. Die wissen, wie es ist, auf dem Feld zu stehen. Die wissen, wie es ist, in der Rennbahn zu laufen. Die wissen, wie es ist, mit Gott zu leben, durch Krisen hindurchzukommen, dass das Leben herausfordernd ist. Und inwiefern sind sie als Fans zu beschreiben? Festzuhalten ist, sie sind nicht irgendwie im Himmel und schauen auf dich gerade herab. Aber was sie tun, ist Folgendes. Durch ihr Leben, durch die Geschichten des Alten Testaments, rufen sie dir zu, rufen sie deinen Namen und wollen dir Mut machen. Durch ihr Leben. Und jetzt fragst du dich, diese Geschichten sind so alt, die liegen so weit zurück und haben irgendwie nichts mit mir zu tun. Was haben wir mit diesen gemeinsam? Vielleicht bist du der Einzige. Vielleicht bist du wirklich der Einzige. Christ auf der Arbeit, in der Schule, im Studium, zu Hause, in deinem sozialen Umfeld. Vielleicht bist du wirklich der Einzige und das fordert dich ungemein heraus. Noah ruft dir zu. Ich war der einzige Gläubige auf der ganzen Welt. Ich war allein und baute die Arche. 100 Jahre lang. Halte an Gott fest. Vertrau ihm. Lauf den Marathon des Glaubens. Vielleicht bist du so beim Erfragen des Willen Gottes und im Vertrauen auf ihn einen Schritt gegangen und weißt jetzt nicht, wie es weitergehen soll. Wohin führt Gott mich? Bin ich tatsächlich im Willen Gottes? Ich wollte zwar, aber irgendwie ist die Situation so komisch und ich weiß irgendwie nicht, wohin Gott mich bringen will. Abraham ruft dir zu. Hey, ich war in Ur in Chaldea und da kommt Gott um die Ecke und sagt, Abraham, verlass Ur, verlass deine Familie, verlass alles, was du, dir lieb und teuer hier ist und vertrau mir und geh. Und Abraham ging im Vertrauen auf ihn. Er sagt dir, vertraue Gottes Führung und halte auch Ungewissheit aus, weil Gott es gut meint. Gott ist vertrauenswürdig. Lauf den Marathon des Glaubens. Vielleicht bist du in eine Situation geraten, die du überhaupt nicht verstehst. Du wolltest was richtig machen, was Gutes machen. Du meinst, Gottes Willen getan zu haben und irgendwie haben alle sich gegen dich gestellt, haben selbst Christen ihr Unverständnis dir zum Ausdruck gebracht und Gott scheint dann auf einmal fern von dir. Josef sagt, ey, come on, ich habe Gott geliebt und gedient und alles gemacht, was ich konnte. Und wo landete ich? Ich landete im Gefängnis. Und ich habe das auch nicht verstanden, aber Gott hat es zum Guten gemacht. Vielleicht musst du große Herausforderungen meistern. Du fühlst dich allein und hilflos, überfordert mit der ganzen Situation. Und Gideon, Kapitel 11, sagt dir, ey, ich hatte 300 Mann mit Fackeln und tönernen Krügen gegen Tausende mit Schwertern. Und ich hatte auch Schiss. Aber ich habe Gott vertraut. Und er ruft dir zu, wirf deine Hoffnung nicht weg, sondern bring Gott deine Schwachheit und rechne mit seiner Kraft. Lauf im Glauben. Ihr Lieben, Kapitel 11 heißt es, durch Glauben, durch Glauben, durch Glauben lebten die Gläubigen aller Zeit. Sie vertrauten ihrem Gott. Sie setzten ihre ganze Hoffnung auf ihn. Sie glaubten, dass Gott es gut mit ihnen meint, dass Gott die Wahrheit spricht. Das Alte Testament ist für uns geschrieben, für dich und mich. Und hier ist auch eine Anwendung direkt. Lies mehr das Alte Testament. Denn so wie Stephen Lawson das überspitzt ausdrückt, hast du sonst folgendes Problem. Wer das Alte Testament weglässt, läuft in einem leeren Stadion. Und das willst du nicht. Ne? Sondern da sind Leute, die durch ihr Leben dir zurufen, come on, vertraue Gott. Ich weiß, in welcher Situation du steckst. Ich habe es auch durchlebt. Gott beschreibt das Leben mit ihm als Marathon. Die Läufer sind du und ich, die Kulisse, vor der gelaufen sind die Gläubigen aller Zeiten, die dir und mir zurufen, bezeugen, Gott zu glauben lohnt sich. Deshalb lauf im Glauben. Und wenn dir das Alte Testament zu wenig ist und das Neue Testament, dann schau dir die Kirchengeschichte an. Weil die sind auch in dieser Wolke. Und deswegen habe ich auch von einem riesigen Stadion geredet. Denn alle Christen aller Zeiten sind in diesem Stadion drin. Und sie rufen, lauf. Lauf. Sie sind uns zur Ermutigung gegeben. Aber nicht allein zur Ermutigung, für Gott etwas zu wagen oder auf ihn zu vertrauen, sondern auch Dinge abzulegen, sich selbst zu verleugnen und für Gott Dinge aufzugeben. Und wir kommen zum dritten Punkt. Leg ab. Lasst uns ablegen. Um einen Lauf wirklich gut vollenden zu können, braucht es nicht allein ein Stadion mit einer fetten Kulisse. Sondern es braucht das richtige Equipment. Man muss die richtigen Sachen anziehen und die falschen Sachen ausziehen. Und ich möchte dich einladen, jetzt kurz die Augen zu schließen und dir etwas vor Augen zu malen. Vor deinem inneren Auge so etwas zu erstellen. Und zwar stell dir vor, da ist ein Stadion und da sind Usain Bolt und diese ganzen kranken Läufer. Die stehen da in der Rennbahn. Okay, Usain Bolt ist ein Sprinter, aber nehmen wir an, er wäre ein Marathonläufer. Die stehen da alle und wir sitzen da im Stadion und dann kommt auf einmal eine Person, die hat Lackschuhe an. die hat so Hochzeitsschuhe an für die Mädels. So hohe Stiefel. Nicht Stiefel, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Die hat das an. Also ich könnte die Augen schließen. Ich habe jetzt keine an. Und nicht nur das, die hat nicht, also diese Person hat nicht nur diese crazy Schuhe an. Diese Person trägt einen Wintermantel. Und einen Trekkingrucksack. Und zu allem Überfluss noch ein Motorradhelm. So, und dann siehst du auf einmal, wie sie sich langsam niederbeugt und da in diese Startposition geht. Siehst du die Person gerade vor Augen? Was denkst du über diese Person? Das ist doch Wahnsinn. Also was geht bei der Person ab? Die tickt doch nicht richtig. Also entweder hat diese Person nicht verstanden, worum es bei diesem Marathonlauf geht, oder sie hat nicht vor zu gewinnen. Damit kannst du nicht laufen. Damit kannst du kein Rennen gewinnen. Mit dem falschen Equipment. Und der Hebräerbriefschreiber will dir und mir sagen, leg den ganzen Schrott ab, der dich abhält zu laufen. Und wir wenden uns diesen zwei Dingen zu jetzt, die wir ablegen sollen. Deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lass doch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Bürde und leicht umstrickende Sünde, das sind die zwei Dinge, die er dir und mir heute nahe bringen will, abzulegen. Und was kann man darunter verstehen? Was ist diese Bürde? Unter Bürde versteht sich Last. Etwas, was einfach auf die Schultern gepackt wird. So ein Rucksack, so ein Trekkingrucksack, der richtig schwer ist und dich behindert, vernünftig vorwärts zu kommen. Schnell vorwärts zu kommen. Darum geht es. Es geht hier nicht um Sünde bei Bürde. Um Sünde geht es gleich. Aber der Hebräerbriefschreiber weiß, dass nicht nur Sünde eine Gefahr für uns ist in unserem Wettlauf, sondern auch andere Lasten, die wir uns selber ins Haus holen, die wir uns selber auferlegen. Dinge, die in dein Leben kommen und einfach unnötig sind. Um was dreht sich dein ganzer Tag? Was füllt dein Denken? Was beschäftigt dich so den Tag, die Woche über? Für manch einen ist es die Karriere, Cash machen, richtig Geld machen, um dann später irgendwie gut ein Leben führen zu können. Karriere ist A und O. Für den anderen ist es Familie. Ich will unbedingt einen Ehepartner. Ich will unbedingt heiraten, ich will unbedingt Kinder. Koste es, was es wolle. Und dann sitzt du da und drehst dich nur darum. Für manche sind es Freunde, falsche Freunde, die eine Last sind, die dich hindern zu laufen. Autos, Sport, Filme, Serien, YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok, Romane oder anderes. Was ist es in deinem Leben, das dein Leben bestimmt, das deine Zeit ausfüllt, das dich eigentlich beherrscht? Wisst ihr, diese Sachen, die ich eben gesagt habe, sind nicht unbedingt Sünde. Du kannst mal einen Film schauen. Du kannst mal bei YouTube irgendwas gucken. Du kannst mal bei Instagram irgendwas posten. Familie ist was Wunderbares. Und so weiter. Aber diese Dinge haben das Potenzial, so ziemlich alles, was nicht Sünde ist, hat das Potenzial, uns zu lähmen, uns gefangen zu nehmen, uns zu beherrschen, unser Denken ganz auszufüllen. Und deswegen möchte ich dich fragen, am liebsten würde ich das jetzt machen, wenn ich mehr Zeit hätte, aber nimm dir doch bitte heute Abend Zeit und denk mal drüber nach, was ist es in meinem Leben, das mich hindert zu laufen, erfolgreich zu laufen, konsequent zu laufen, diszipliniert zu laufen? Was ist es, was meine ganze Aufmerksamkeit immer auf mich zieht, auf sich zieht, mein Handy oder sonst was? Was ist es? Und wisst ihr, es kann gut sein, dass das, was einer von euch als Last, als Bürde empfindet, dass das den anderen gar nicht behindert zu laufen. Jeder muss hier selbst lernen, vor Gott das wirklich aufrichtig prüfen. Gott, schau in mein Leben, prüf mich und zeig mir, was weg soll. Die Frage, die ein Christ sich stellen sollte im Leben, im Handeln, ist nicht die, ist das Sünde oder nicht? Die Frage stellt sich nicht. Sünde bleibt aus dem Haus. Wir als Christen haben ein klares Nein zur Sünde. Aber die Frage, die wir uns wirklich stellen sollten, ist folgende. Nicht ist das gut, sondern ist es das Beste. Hilft es mir, wirklich zu laufen? Hilft es mir in meinem Leben mit Jesus? Hilft es mir in meiner Heiligung? Hilft es mir in meinem Vertrauen Gott gegenüber? Hilft es anderen Menschen, was ich tue? Oder drehe ich mich einfach nur um mich selber? Mit all den Hobbys und dem Spaß und all dem Ganzen. Wenn wir aufrichtig vor Gott uns prüfen und die Frage nach dem Besten stellen, dann wird ganz schnell deutlich, boah, das hat eigentlich keine Relevanz. Weder für mein jetziges Leben noch für mein zukünftiges Leben. Wen interessiert bei TikTok oder bei Instagram, was irgendein Model oder was irgendein Fitness-Guru sagt? Du kannst den ganzen Tag da durchswipen. Das bringt dir gar nichts. Aber heißt das jetzt, dass ich gar nicht mehr chillen darf, dass ich gar nicht mehr ausruhen darf? Dem Hebräerbriefschreiber geht es gar nicht um diese Frage. Der hat vor Augen, da sind Menschen, die laufen, die stehen in der Gefahr und die sollen auf Jesus sehen. Die sollen im Glauben leben. Natürlich brauchen wir Ruhe, brauchen wir Auszeit, brauchen wir diesen Rückzugsort. Aber als Generation, als junge Generation würde ich sagen, leben wir nur so. Chillen, abhängen, nichts tun, keine Verantwortung. Das prägt das Leben vieler von uns. Das klingt jetzt vielleicht hart, aber wenn wir das Leben von jedem reflektieren würden, würde wahrscheinlich genau zu dem Ergebnis kommen. Hobbys und so sind gut, sind wichtig. Aber es gibt etwas, was noch wichtiger ist. Und das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Und dann kommen wir zur leicht umstrickenden Sünde. Und jetzt wird es spannend. Schaut mal in den Text nochmal rein. Die leicht umstrickende Sünde. Es geht nicht um die Sünden, um alle möglichen Arten von Sünde, sondern es geht um die Sünde, um eine Sünde. Eine Sünde schwebt im Hebräerbrief, schreibe hier konkret vor Augen vor. Es wird unter anderem auch deutlich durch den bestimmten Artikel, die Sünde, im Griechischen auch betont als sowas. Was ist die Sünde? Was meint der Hebräerbriefschreiber mit der leicht umstrickenden Sünde? Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und durch den ganzen Hebräerbrief hindurch, macht der Hebräerbrief bei all den Stellen, wo es um Warnungen geht, wo er die Christen auf der Strecke halten will, sie ermutigt und seelsorgerlich korrigiert, genau darum. Es geht nicht um alle möglichen Sünden, sondern glaub an Jesus, halt an Jesus fest. Wirf dein Vertrauen auf Jesus nicht weg. Glaub. Das ist die leicht umstrickende Sünde. Und Desiring God hat Folgendes dazu geschrieben. Jede Sünde hat eine Wurzel, den Unglauben. Jeder Sieg über die Sünde hat eine andere Wurzel, den Glauben. Wie kann das sein? Steckt wirklich hinter jeder Sünde Unglauben? Ja. Im Garten Eden kam die Schlange und verführte Eva. Und was tat sie? Hat Gott wirklich gesagt? Stellt das Wort Gottes in Frage, stellt das Wohlwollen Gottes in Frage. Und Eva, was tut sie? Sie glaubte der Schlange mehr als Gott. Sie geriet in Unglauben gegenüber Gott. Sie handelte im Unglauben gegenüber Gottes Wort. Und das können wir jetzt durch die ganze Schrift gehen. So entfalten. Wenn du nach Macht und Anerkennung und Reichtum strebst, dann läufst du Gefahr, Gott nicht zu glauben in Bezug darauf, dass er sagt, ich sorge für dich. Und die Geldgier ist die Wurzel allen Übels. Es wird dich kaputt machen, dich zerstören. Und nicht nur Gott sagt das, sondern Mose bezeugt das in Kapitel 11. Denn Mose ruft dir heute durchs Megafon zu, Alter, ich hatte alles. Ich hatte Geld, ich hatte Macht, ich hatte Frauen, ich hatte Häuser, ich hatte Autos, auch wenn die vorne Pferde dran hatten, die krassesten. Ich hatte das alles, aber ich habe das alles für nichts erachtet. Diesen zeitlichen Genuss, diesen kurzen Genuss von all dem. Weil Gott besser ist, weil Gott mehr ist. Wenn du dazu verleitet bist oder gefallen bist in Pornografie, Selbstbefriedigung oder andere sexuelle Aktivitäten, dann bezeugt David dir, ich kenne diesen Unglauben. Ich habe auch im Unglauben gehandelt, bei Bathseba. Und ich habe noch jemanden umgebracht dazu. Aber weißt du was, ich sag dir auch heute, im Namen Davids. Oder David sagt dir, Gott vergibt, steh auf, komm zu ihm, bitte um Vergebung und lauf. Lauf weiter den Marathon des Glaubens, lauf im Glauben. Nimm Gott beim Wort, sieh seine Güte, wisse, dass er es gut mit dir meint. Du, der du mit deinem Aussehen vielleicht völlig unzufrieden bist, der du dich ansiehst und denkst, das ist keine Schönheit. Der Psalmist ruft dir zu, verschiedene Psalmisten, dass du wunderbar gemacht bist von Gott. Und Mose ruft dir sogar zu, du bist im Ebenbild Gottes geschaffen. Du hast Würde, du hast Wert von Gott gegeben. Da bricht Krankheit in dein Leben, da bricht Leid in dein Leben. Und es will dir den Glauben an Gott rauben und dir Unglauben einflüstern. Ist böse. Gott meint es nicht gut. Gott bringt Leid über dich. Krankheit über dich. Und Hiob sagt, Alter, ich kenne das alles. Ich kenne das schlimmste Leid. Am Ende hat sich dennoch bewahrheitet, was ich geglaubt habe. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er über dem Staube steht. Dass er mein Gott ist und für mich sorgt, mich auffängt, mir begegnet in meinem Leid. Leg ab die leicht umstrickende Sünde, den Unglauben. Werf dein Vertrauen auf Gott nicht weg und werf all die ganze Bürde, all das Unnütze in deinem Leben von dir fort. Und wir kommen zum vierten Punkt, zum Finale. Lasst uns hinsehen. Das ist der Gipfel, das ist der Klimax, das ist der Höhepunkt unseres Textes. Alles zielt auf diesen Abschnitt, Vers 2. Wir haben diese Anstrengung gesehen, diese Herausforderung, die der Lauf mit sich bringt. Wir haben diese raunende Menge gehört, die uns zuruft, dass Gott gut und treu ist, in allen Lebenslagen und Situationen und dass wir ablegen sollen. Und jetzt kommen wir zu dem Finale, wie ich gesagt habe, dem Vers 12, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Hinschauend auf Jesus, so sollen wir laufen. Wir schauen nicht auf die ganze Volksmenge um uns herum im Lauf, sondern wir haben ein konkretes Ziel. Florence Chadwick hat im Jahr 1952, die eine krasse Ausdauerschwimmerin war, sich zum Ziel genommen, eine 41 Kilometer weite Strecke zu schwimmen. Zwischen der Insel Catalina und der kalifornischen Küste. Und sie ging ins Wasser, sie wurde flankiert von zwei Booten, wo der Trainer und ihre Mutter waren. Und sie anfeuerten, ihr so zusprachen. Und nach etwa 15 Stunden setzte auf einmal dichter Nebel ein. Und Florence begann an ihren Fähigkeiten zu zweifeln. Und die Kraft, die ging immer schneller weg. Und sie sagte ihrer Mutter, die in dem Boot saß, dass sie nicht glaubte, dass sie es schaffen würde. Sie schwamm noch eine weitere Stunde, bevor sie das tat, was sie nie getan hat. Sie bat, herausgezogen zu werden aus dem Wasser. Und als der Nebel sich lichtete und sie wieder sehen konnte, stellte sie fest, noch eine Meile und sie wäre dort angekommen. Eine Meile war sie von ihrem Ziel entfernt. So kurz vor dem Ziel und dennoch nicht geschafft. So nah dran und dennoch verpasst. Ihr Ziel war aus den Augen geraten und ihre Sicht war getrübt. Und dann schien das Ziel so unglaublich weit weg und alle Kraft wich. Und wir kennen das doch alle sicherlich, wenn das Ziel aus den Augen gerät. Man nimmt sich vor, ey, ich mache jetzt eine Diät. Und dann werde ich abnehmen. Und nach ein paar Wochen stellst du die Frage, ey, warum mache ich das überhaupt? Die Schokolade ist einfach nur zu gut. Und du vergisst das alles. Ey, ich werde richtig pumpen gehen, richtig Sport machen. Und nach zwei Wochen merkst du keinen Unterschied und sagst so, komm mal, Alter, ich habe mir das anders vorgestellt. Wofür mache ich das überhaupt? Ja, richtig, nicht primär fürs Aussehen, sondern für die Gesundheit hoffentlich. Ah, ich werde Bücher anfangen zu lesen. Und jetzt nach der Predigt wieder, wo ich da wieder zu aufgerufen worden bin. Nächste Woche hörst du wieder auf. Warum lese ich das nochmal? Du liest das Buch und so, warum mache ich das? Und du checkst nicht, es geht eigentlich darum zu lernen. Wir kennen das alle. Wenn das Ziel aus den Augen gerät, schwindet alle Motivation, alle Kraft, alle Hoffnung. Und der Hebräerbriefschreiber macht durch den ganzen Hebräerbrief eines deutlich. Und zwar Kapitel 1, Jesus ist besser als die Engel. Kapitel 2, Jesus ist der vollkommene Mensch. Kapitel 3, Jesus ist besser als Mose. Und dann durchs ganze Buch. Jesus ist der hohe Priester. Jesus ist das Lamm. Jesus ist der Anker. Jesus ist die Hoffnung. Jesus ist er. Durch den ganzen Brief, Jesus. Es geht um Jesus. Auf Jesus schauen. Warum? Weil er der Anfänger und Veränderer des Glaubens ist. Er ist derjenige, der gekommen ist. Und all diese Alttestamentler und Christen tausendfach übertrifft. Niemand hat gelitten wie er. Niemand wurde verleugnet wie er. Niemand erlebte so einen Schmerz wie Jesus. Niemand erlitt den Zorn bisher, außer Jesus. Jesus, er ist der Hero der Story, der Champion. Auf den sollen wir schauen. Weil er derjenige ist, der als Mensch gekommen ist und genau wie wir in all den Herausforderungen und Stürmen des Lebens war, aber sein Vertrauen auf Gott, den Vater, nicht wegwarf, sondern im Glauben lebte. Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist derjenige, der uns den Weg bahnt zu Gott, der den Glauben begründet und der den Glauben auch vollendet hat. Er hat gesiegt. Er hat überwunden. Und weil Jesus überwunden hat, können auch wir überwinden. Wir sollen auf Jesus sehen. Der einzige Grund, warum wir den Marathon des Glaubens überhaupt beginnen, durchhalten und tatsächlich vollenden können, ist Jesus Christus, der selbst diesen Marathon angetreten ist und mit den Worten, es ist vollbracht, siegreich beendet hat. In unserem Festhalten an und unserem Schauen auf Jesus werden wir nicht müde, sondern bekommen neue Kraft. Und ich merke, die Zeit ist echt fortgeschritten. Ich will noch so viel mehr mit euch machen. Und komme aber zum Abschluss. Wie kann ich auf Jesus schauen? Wie kann ich auf Jesus schauen? Das ist die Frage. In all der Anstrengung und der Mühe, in den Kämpfen des Lebens, in Verzweiflung, in Sorgen, in Ängsten, in Versuchungen, in Sünde? Wie kann ich auf Jesus schauen? Vergleich Jesus einmal bitte mit deinen Bürden, mit deinen Lasten, mit den Dingen, die dir im Leben so wertvoll und wichtig sind und so viel Zeit in Anspruch nehmen. Vergleich die beiden, leg die mal auf die Waage. Nimm dir mal bitte Zeit dafür, heute Abend oder morgen. Denk einfach drüber nach. Und was du feststellen wirst, ist, Jesus übertrumpft sie alle. Jesus ist besser als sie alle. Er ist schöner als sie alle. Das wird dir helfen, zielgerichtet zu leben. Rede mit anderen über Jesus und über das, was sie mit ihm erleben. Rede darüber, wie sie diesen Wettlauf laufen. Und denke nicht, du bist ein Einzelkämpfer, sondern lauf mit anderen zusammen. Denn darum geht's. Wir laufen, wir schauen hin, gemeinsam. Mit deiner Freundin, mit deinem Freund, mit deinem Partner, wie auch immer. Rede über Jesus, wie er und wie du ihn erlebst. Such ihn in seinem Wort. Such Jesus, den Anfänger und Vollender deines Glaubens, der sich gegeben hat, der die Schmach erduldet hat, der das Kreuz ertragen hat für dich. Such ihn im Lobpreis. Hör am Tag guten Lobpreis. Hier in der Gemeinde guten Lobpreis. Such die Gottesdienste auf. Such die Gemeinschaft der Heiligen auf. Begib dich in Hauskreise. Jesus, so viel es nur geht, Jesus in deinem Leben. Wir brauchen diese Predigt jeden Tag. Jesus, darum soll es gehen. Und dadurch werden wir diesen anstrengenden Lauf durchhalten. Im Hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen. Ich bete noch. Vater, du siehst all die lieben Leute hier. Die Jungs und die Mädels, die jung sind im Glauben und die schon länger mit dir unterwegs sind. Du siehst jeden Einzelnen in seiner Situation. Du siehst die Kämpfe und die Nöte bei jedem. Und ich bitte dich für uns alle, dass du uns hilfst, mit dir zu leben, dass du uns hilfst, zu begreifen, in welchem Leben wir stecken, in welchem Lauf wir stecken, dass du einem jeden doch deutlich machst, dass das Leben mit dir herausfordernd ist und anstrengend ist und auch Disziplin und Selbstverleugnung erfordert, sich hinzugeben für dich erfordert. Aber dass auch dieser Anspruch von dir im Zuspruch deines Sohnes, ja, den Ansporn, den Antrieb findet. Danke, Jesus, dass du gekommen bist für jeden von uns. Dass du gekommen bist und das Leben gelebt hast, das wir leben sollten. Und dass du triumphiert hast, dass du gesiegt hast. Und dass wir deswegen hoffen können, dass wir in diesem Leben siegreich sein können, sie überwinden können, dass wir nicht verzweifeln, nicht verzagen. Danke dafür. Und ich bitte dich wirklich von Herzen, ach Vater, lass doch niemanden hier sein, der diesen Lauf nicht begonnen hat, sondern bring ihn doch in die Laufbahn. Wir haben gar nicht über den Lohn der Nachfolge gesprochen, Herr, ach. Aber ich bitte dich darum, dass du es auch aufs Herz legst, den Leuten hier sich auch damit zu beschäftigen, mit den weiteren Versen in diesem Text. Bitte, Vater, in deines Namens willen. Amen.